Wir beginnen heute mit dieser kurzen Lehrstundenreihe über das wichtige Thema Gemeindegebet. Das gemeinsame Gebet der Gemeinde ist die Herzkammer einer Gemeinde. Ihr wisst, es gibt viele Bücher und auch Predigten über die Bedeutung und die Notwendigkeit des privaten Gebets. Das Gebet im stillen Kämmerlein, wie man es häufig nennt. Und wir alle haben es nötig, zum persönlichen Gebet ermutigt und auch ermahnt zu werden. Ich glaube, es ist keiner in unserer Mitte, der von sich behaupten würde, also hierin muss ich nichts mehr lernen. Hier bin ich schon, habe ich schon das, den Punkt erreicht, an den ich ankommen wollte in meinem persönlichen Gebet. Nein, wir alle haben das nötig, dazu angeregt zu werden, motiviert zu werden, ermahnt zu werden, ermutigt zu werden. Doch eine nicht weniger wichtige Rolle hat das Gebet der Gemeinde. Charles Haddon Spurgeon, er schrieb: Niemals werden wir große Fortschritte zum Guten in unseren Gemeinden ganz allgemein beobachten, wenn nicht die Gebetsversammlungen einen höheren Rang in der Wertschätzung der Christen erlangen. Als Älteste ist es uns jede Woche ein großer Trost, eine wirkliche Ermutigung und Freude, wenn wir sehen, dass die Gebetsstunden seit vielen Monaten regelmäßig und gut besucht werden hier in dieser Gemeinde. Für uns ist das alles andere als selbstverständlich. Ich las in der Vorbereitung von einem Institut und sie schätzten die allgemeine Anwesenheit in Gebetsstunden in Gemeinden auf 10% Durchschnitt. 10% der Gemeindeglieder, die die Gebetsversammlung besuchen. Wir sind wirklich dankbar und wirklich ermutigt, dass wir sehen, die Gebetsstunden, das Gemeindegebet wird geachtet, wird geschätzt, auch durch die Präsenz da, wo es möglich ist. Wir danken dem Herrn für diese Gnade und das bereitet uns große Zuversicht, dass es ein Kennzeichen dafür ist, dass der Herr in unserer Mitte wirkt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Gemeinde, das Gemeindegebet ein Kennzeichen ist für Gottes Wirken. Das Kapitel in der Bibel, welches das Gemeindegebet am deutlichsten darüber lehrt, ist das zweite Kapitel in Paulus' erstem Brief an seinen Schüler Timotheus. In 1. Timotheus 2, da beginnt er mit den Worten: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Wir werden uns auch in den nächsten Lehrstunden ein bisschen mehr mit diesem Kapitel beschäftigen, weil es hier auf viele wichtige Details und Ordnungen eingeht, die ganz bewusst das Gemeindegebet betreffen. Ja, und wenn wir uns den Kontext anschauen, wird das noch deutlicher werden. Aber heute wollen wir mal ein bisschen einen Überblick haben, was ist Gemeindegebet. Aber wir sehen hier gleich der erste Vers. Ich ermahne nun vor allen Dingen. Hier geht es um Priorität. Hier geht es nicht um die zeitliche Reihenfolge allein von Themen, die er jetzt abhandeln will. Und als erstes beschäftigt er sich mit dem Gemeindegebet. Nein, es geht um die Bedeutung, vor allen Dingen das Gebet in der Gemeinde. Es ist eine Sache von höchster Bedeutung für den Apostel Paulus. Diese biblische Betonung ist nicht einfach in einer Ortsgemeinde zu festigen, ist nicht ein Selbstläufer. Und darum ist es uns dieses Thema so wichtig. Darum ist uns es so wichtig, mit Paulus anzukündigen, vor allen Dingen das Gebet. Möge diese Serie auch diese Wertschätzung in dieser Gemeinde festigen und fördern, gemäß dem Wort Gottes. Bezogen auf die zeitliche Abfolge, nicht der Rangfolge, wollen wir uns mit diesem Thema des Gemeindegebets befassen, indem wir uns heute einführend mit der Frage beschäftigen, was ist Gemeindegebet? In 2 Wochen wird Robert dann das Thema behandeln, wer in der Gemeinde überhaupt beten soll, wer betet. Und die Woche darauf schließe ich, so der Herr will, dann mit der Frage, wie und wofür wir als Gemeinde beten sollen. Also der erste große Abschnitt, was ist Gemeindegebet? Darum geht es heute. Gemeindegebet ist eine Zusammensetzung von 2 Wörtern. Gemeinde und Gebet. Was ist Gebet? Eine der einfachsten Definitionen ist, Gebet ist die Anrufung des Namens Gottes. Die erste ausdrückliche Beschreibung eines Gebets in der Bibel finden wir ziemlich zu Beginn, 1. Mose 4, Vers 26. Da geht es um Seth, den dritten Sohn von Adam und Eva. Und es heißt in 1. Mose 4, Vers 26, Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Gebet bedeutet, Gott anzurufen. Paulus gibt hier in 1. Timotheus 2 einige weitere Umschreibungen. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Es hat ganz unterschiedliche Betonungen, aber es ist immer die Anrufung des Namens Gottes. Das gehört zum Gebet. Und mit Namen Gottes meint es, man ruft Gott persönlich an. Gott, so wie er sich uns Menschen geoffenbart hat. Hier ist eine Beziehung, hier ist Glaube, hier ist schon eine Verbindung mit Gott. Sein Name wird angerufen, der persönliche Gott. In Philipper 4 nennt Paulus das Gebet auch die Anliegen vor Gott kundtun. Wir können auch sagen, unsere Wege Gott anbefehlen. Also ein Mensch tritt in Kontakt mit dem lebendigen Gott. Das ist Gebet. Nun, was ist Gemeinde? Sie ist die Gemeinschaft der Erlösten an einem Ort. Wir machen die Unterscheidung zwischen der universalen Gemeinde und der Ortsgemeinde. Und bei Gemeindegebet ist die Ortsgemeinde gemeint, diese Versammlung von Christen, die sich nach der Anordnung Gottes verbindlich zusammenschließen, um Christus zu dienen und gemäß seinem Wort ihm nachzufolgen, die Christus herausgerufen hat aus der Welt und zusammengerufen hat zu einem Leib in der Gemeinde. Gemeindegebet ist also da, wo nicht nur ein Einzelner betet, sondern wo die Gemeinde zusammenkommt, um den Namen des Herrn anzurufen. Und das ist für gewöhnlich ein geplantes Zusammenkommen einer Ortsgemeinde mit dem Schwerpunkt des gemeinsamen Gebets. Wir nennen es Gebetsstunde oder Gebetsversammlung. Wir haben es immer Mittwochabends. Nun, dass wir das Wort selbst grob bestimmt haben, wollen wir nun tiefer hineindringen und in 5 Punkten betrachten, was Gemeindegebet laut dem Wort Gottes ausmacht oder was es ist. Erstens, Gemeindegebet ist ein Wesensbestandteil der christlichen Gemeinde. Gebet ist keine Erfindung im Neuen Testament und auch Gebetsversammlungen finden wir an vielen wichtigen Stellen im Alten Testament, im Alten Bund. Ja, zum Tempelgottesdienst gehörte das gemeinsame Gebet. König Josaphat, er ruft vor einer Schlacht zu einer bewegenden Gebetsgemeinschaft auf. Und Esra führt eine Gebetsversammlung mit Fasten an, bevor er mit seinen Volksgenossen aus dem Exil zurückkehrt. Wir finden an vielen Stellen, auch im Alten Testament, Gebetsversammlungen. Das gehörte zum Glauben an den lebendigen Gott dazu. Und schon seht, wie gesagt, der dritte Sohn Adams, er scheint eine Gebetsversammlung eingerichtet zu haben, als es dann heißt, zu dieser Zeit, zu jener Zeit, fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Doch in der Beschreibung der neutestamentlichen Gemeinde wird das gemeinsame Gebet so explizit und so betont in den Vordergrund gestellt, dass wir nicht darüber hinweglesen können. Wenn Lukas in der Apostelgeschichte Christi Bau und Wirken in der neutestamentlichen Gemeinde beschreibt, dann weist er wieder und wieder darauf hin, wie bedeutend und wie wesentlich das Gemeindegebet zur christlichen, zur neutestamentlichen Gemeinde dazugehört. Nach der Himmelfahrt Jesu auf dem Ölberg, da kehren die 12 Jünger und der weitere Kreis der Nachfolger Jesu zurück nach Jerusalem, hat er ihnen angekündigt, dass sie das tun sollen, dass sie in Jerusalem warten sollen. Aber sie warten nicht jeder in seinem Wohnzimmer, nein, sie kommen zusammen. Und man kann mit Recht behaupten, diese erste Versammlung nach der Himmelfahrt Christi ist so etwas wie die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Da, wo sie zusammenkommen, um zu warten auf das, was Christus ihnen verheißen hat. Nun, was haben sie gemacht? Haben sie gepredigt? Haben sie evangelisiert? Haben sie gesungen? Haben sie Almosen gesammelt? Apostelgeschichte 1, Vers 12. Hier heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Also gerade da, von dem Moment an, wo Christus in den Himmel aufgefahren ist. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus und Johannes und Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die Geburt der neutestamentlichen Gemeinde fand im Rahmen einer Gebetsversammlung statt. Und sie fuhren fort, genau so, wie sie begonnen haben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese Beschreibung nach der Pfingstpredigt von Petrus. Sie verharrten in diesen Dingen. Und zwar auch in den Gebeten. Die vier wichtigsten Elemente der neutestamentlichen Gemeinde, die Lukas hier zusammenbringt, ist die Lehre, die Predigt, die Gemeinschaft, das Abendmahl und die Gebete. Also diese regelmäßigen Versammlungen zum Gebet. Als der Hohe Rat Petrus und Johannes verhaften ließ und ihnen verboten hat, von Jesus zu predigen, was hat die Gemeinde gemacht? Eine Gebetsversammlung einberufen. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und später wurde Petrus verhaftet, weil er das Evangelium verkündet hat, obwohl der Hohe Rat es verboten hat. Und es sah alles danach aus, als wenn er getötet werden würde, genauso wie Jakobus schon vorher. Und was tat die Gemeinde? Sie sammelte keine Unterschriften, sie versuchte keine Lobbyarbeit, nein, die Gemeinde in Jerusalem, sie versammelte sich zum Gebet. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Durch einen Engel wurde er aus dem Gefängnis befreit. Und er kann es selbst kaum glauben. Und da heißt es, da kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Bevor Missionare aus Antiochia nach Kleinasien hinausgeschickt wurden, in Apostelgeschichte 13, da sammelten sie sich zum Gebet. Als Älteste eingesetzt werden sollten, in Apostelgeschichte 14, in den Gemeinden, die gegründet wurden, da beteten sie als Gemeinde mit Fasten. Mit den Gesandten der Gemeinde in Ephesus versammelte sich Paulus zum Gebet, in Apostelgeschichte 20, Vers 36. Und es heißt, und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Auf der Rückkehr der dritten Missionsreise machten sie einen Zwischenstopp in Tyrus und suchten die Gemeinde vor Ort auf. Und zum Abschied halten sie eine Gebetsversammlung am Strand ab. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter, und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. In der Apostelgeschichte sehen wir von Anfang bis Ende der Beschreibung der frühen Gemeinde, dass beständig, gemeinschaftlich gebetet wurde zu Gott in der Versammlung. Lukas beschreibt es als ganz selbstverständliche Reaktion auf jede Art von Herausforderung, von wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden, von Nöten oder wichtigen Schritten der Gemeinde. Immer ist die Reaktion, wir versammeln uns zum Gebet. Gebetsversammlungen sind keine Erfindung aus der Erweckungsbewegung. Es ist gemäß der Bibel einer der wichtigsten Wesensbestandteile der neutestamentlichen Gemeinde. Es gehört zur DNA der neutestamentlichen Gemeinde, wie kaum etwas anderes. Lukas kann sich Gemeinde nicht ohne Gebetsversammlungen vorstellen. Und wenn wir es können, dann haben wir einen ernsten Mangel in unserem Verständnis davon, was die Gemeinde des neuen Bundes ausmacht. Wir können die Apostelgeschichte nicht lesen, ohne dass das ins Auge fällt. Gebetsversammlungen der Gemeinde. Zweitens, Gemeindegebet ist eine klare Anweisung der Apostel Jesu Christi. Gemeindegebet wird nicht nur ganz betont und hervorgehoben beschrieben, wie es um die christliche Gemeinde geht, im Neuen Testament. Es wird nicht nur beschrieben, was sie taten. Im Neuen Testament wird von den Aposteln auch ganz direkt vorgeschrieben, dass wir uns zum Gebet versammeln sollen. Es ist eine klare Anweisung Gottes durch die Apostel Jesu Christi in seinem Wort. Nun, wo finden wir denn in der Bibel klare Anweisungen, Gebetsstunden abzuhalten als Gemeinde? Fällt euch was ein? Nun, mit Sicherheit kennst du eine ganze Reihe von Ermahnungen zum Gebet aus den Briefen des Neuen Testaments. Vielleicht hast du dir die einen oder anderen Vers auf deine Gebetsliste aufgeschrieben, die du morgendlich umbetest. Und das ist gut und sehr nützlich. Doch manchmal übersehen wir das Offensichtliche. Viel zu schnell übersehen wir das ganz Offensichtliche. An wen sind die Briefe der Apostel gewöhnlich adressiert? Wenn wir das Neue Testament lesen, diese Briefe, an wen sind sie geschrieben? An die Gemeinden. Und selbst die persönlichen Briefe, wie zum Beispiel an Timotheus oder Titus, sie betreffen die Dinge der Gemeinde. Die Briefe der Apostel, sie wurden nicht mit dem Gedanken geschrieben, dass 2000 Jahre später jeder Christ seine eigene Kopie der Bibel zu Hause auf seinem Schreibtisch liegen hat und im stillen Kämmerlein persönlich stille Andacht machen kann. Nun, das ist nicht verkehrt, ganz im Gegenteil. Aber in Gottes Gnade dürfen wir dieses großartige Geschenk, das wir haben, dass Gott zu uns persönlich durch sein Wort spricht, wir dürfen es auch nicht in falscher Weise individualisieren, aus dem Kontext herausnehmen, in dem es geschrieben ist. Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass die Briefe an Gemeinden geschrieben wurden und Gemeinden angesprochen waren. Zum Beispiel In 1. Korinther 1, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseren Herrn. Es geht an die Gemeinde. Es geht an die unterschiedlichen Gemeinden, die sich versammeln, um Christus anzurufen. Die allermeisten Aufrufe zum Gebet in den neutestamentlichen Briefen sind in der zweiten Person Plural. Also ihr betet, ihr sollt beten. Und das meint in erster Linie nicht ihr alle, jeder für sich persönlich. Die erste Anwendung, die erste Absicht der apostolischen Aufrufe zum Gebet war, zum Gemeindegebet aufzurufen. Hast du die Aufforderungen zum Gebet schon einmal so verstanden? Gemeinde ist der erste Adressat. Und dann, und versteht mich bitte hier nicht falsch, das dann gilt es natürlich auch für jeden persönlich. Der Aufruf zum Gebet ist niemals ausschließlich und allein im Gemeindekontext. Als dürfte man nur beten in der Gemeinde. Nein, Jesus sagt, wir sollen an allen Orten können wir Gott anbeten, in Wahrheit und im Geist. Und wir alle haben es nötig, darin noch viel mehr zu wachsen. Aber wir wollen nicht aus den Augen verlieren, dass dennoch die erste Anwendung, das erste, was die Apostel in dem Sinn hatten, war der Aufruf zum Gebet der Gemeinde. Jeder Christ ist aufgerufen zu beten, aber jeder Christ ist auch aufgerufen, in der Gemeinde zu beten. Das heißt, an den Gebetsversammlungen der Gemeinde teilzuhaben. Jesus hat seine Jünger öfters angewiesen zum persönlichen Gebetsleben. Und wir finden viele Stellen im Neuen Testament, die das unzweideutig uns aufrufen, gerade auch im Stillen, treue Beter zu werden. Und da sind große Verheißungen mit verknüpft. Aber nicht weniger wird die Gemeinde insbesondere in den Briefen der Apostel aufgerufen, treu zu bleiben im Gemeindegebet, sich zu versammeln zum Gebet. Kolosser 4, Vers 2, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns. Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. 2. Thessalonicher 3, Vers 1, übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. 1. Timotheus 2, Vers 1, ich ermahne nun von vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Hebräer 13, Vers 18, betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Judas 1, Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist nur eine Auswahl. Aber fällt euch auf, wo hier der Schwerpunkt liegt, wer hier angesprochen ist, Gemeinde, bet, Gemeinde, heilge dich. Das ist eine Aufforderung der Apostel. Drittens, Gemeindegebet ist ein Mittel besonderen Wirkens Gottes. Das Neue Testament macht unmissverständlich klar, dass das Gemeindegebet nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens war und eine Aufforderung der Apostel. Es ist mehr als eine fromme Sitte oder eine gute Tradition, die wir beibehalten sollen. Es ist mehr. Das Gemeindegebet ist wirksam. Es ist ein Mittel besonderen Wirkens Gottes. Gott knüpft sein Handeln, er verbindet sein Handeln mit dem Gebet der Gemeinde. Er antwortet in mächtiger Weise. Nun nochmal ein paar Beispiele aus Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 24 haben wir gerade gelesen. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und dann wird hier ein wunderbares Gebet der Gemeinde aufgezählt. Und dann, Vers 31, schließt es ab. Und als sie gebetet hatten, Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier sehen wir eine entscheidende Zurüstung und Kräftigung der Gemeinde für das Reich Gottes. Gott antwortet in der Situation auf das Gebet. Sie wurden vom Hohen Rat, wurde ihnen verboten zu sprechen, und sie beten und sie werden zugerüstet, mit Freimut zu reden, und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die ganze Stätte, sie bebt. So mächtig antwortet Gott hier auf das Gebet. Durch Gebet breitet sich das Reich Gottes aus. Das mächtige Wirken Gottes, die Ausbreitung des Königreiches der Gnade, es geschieht durch Gebet. Das lehrte auch Jesus seinen Jüngern in Matthäus 9. Da heißt es, dass er die Volksmenge sah, und da wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Was soll die Gemeinde tun? Was soll die Gemeinde tun im Hinblick auf die Not eines Volkes, das das Evangelium nicht kennt, die keinen Hirten haben? Was ist der Auftrag, der erste Auftrag an die Gläubigen, an die Gemeinde? Vers 38, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Gebetsgemeinschaft ist das Herzstück jeder wahren Mission. Seelen werden durch Gebet gewonnen und Arbeiter durch Gebet gesandt. Eine Gemeinde wächst durch gemeinsames Gebet. Das Reich Gottes breitet sich aus durch die Wirksamkeit des Gebets. Oder der Engel, der auf das Gebet der Gemeinde hin Petrus aus dem Gefängnis befreite. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde direkt dafür gebetet hat. Vielleicht haben sie bei Petrus Vorgeschichte um Glaubenstreue, um Bekennermut gebetet, dass er nicht wieder fällt und den Herrn verleugnet. Vielleicht dachten sie, wenn Petrus schon sterben muss, dann soll er als ein treuer Märtyrer für Christus sterben. Aber sie haben für ihn gebetet, anhaltend gebetet. Und Gott hat mächtig geantwortet. Ich glaube, mächtiger, als sie sich zu glauben gewagt haben. Als er an der Tür klopfte, da konnten sie es gar nicht glauben und machten ihm erstmal gar nicht auf. Jakobus schreibt: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Jakobus 5, Vers 16. Hier ist offensichtlich auch der Gemeindekontext gemeint. Betet füreinander. Das Gemeindegebet ist wirksam. Die Bibel beschreibt, dass da, wo eine Gemeinde sich versammelt, das Gebet wirksam ist. Es ist verbunden mit dem mächtigen Handeln Gottes. Jesus hat dem Gemeindegebet sogar eine ganz besondere Verheißung gegeben. Matthäus 18, Abvers 18. Wahrlich, ich sage euch, Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Der Kontext ist Gemeindezucht, da wo Sünde in Gemeinde aufkommt unter Brüdern. Und eine Gemeinde kommt hier überein im Gebet und sie erkennt Sünde als solche an und sie betet für Reinheit und für Buße. Und Christus verspricht, ich bin in eurer Mitte. Da, wo ihr hier in dieser heiligen Angelegenheit übereinkommt im Gebet. Aber diese Verheißung geht auch darüber hinaus. Gemeindegebet erhält das Versprechen einer besonderen Nähe, einer besonderen Gegenwart, einer besonderen Aufmerksamkeit Gottes. Nun, wie ist das gemeint? Braucht es mehr Leute, die beten, damit Gott hört? Müssen wir so eine Art Sammelbitte einreichen, bevor Gott seinen Sinn ändert und hilft? Reicht ein einziges Gebet nicht? Müssen wir möglichst viele sammeln? Nein, so ist es nicht. Gebet ändert nicht den Sinn und den Willen Gottes. Manche stellen sich das so vor. Luther sagte einmal treffend, Gebet überwindet nicht Gottes Widerwillen, sondern gründet sich auf seinen Willen. Eine Gemeinde, die den Willen Gottes erkannt hat, die fängt an zu beten für das, was Gott geoffenbart hat. In Epheser 1, Vers 11 lesen wir, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Nicht nach dem Ratschluss des Willens der Menschen, nicht nach dem Ratschluss des Gebetes der Gemeinde, nein, er wirkt alles, was er tut, nach dem Ratschluss seines Willens. Kein Mensch kann seinen Willen ändern oder seinen Ratschluss hindern. Der große König Nebukadnezar, der dachte, er könnte alles Weltgeschehen für sich beeinflussen. Er bekennt, selbst er bekennt in Daniel 4, Vers 35, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Er spricht hier von Gott. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Weder ein einzelnes Gebet noch das Gebet vieler Tausender verändert Gottes Willen oder lenkt seine Hand wie bei einem Roboter mit Fernsteuerung. Aber da wo Gott beschlossen hat zu wirken, da weckt er das Gebet in den Gläubigen. A.W. Pink, er sagt, der Gott, der beschlossen hat, eine Segnung zu gewähren, er gibt auch den Geist des Gebets, der die Segnung erfleht. Versteht ihr das Verhältnis? Ich gebe euch mal zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Hesekiel 36, Vers 37. So spricht der Herr, Herr, auch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen und es für sie tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine Herde. Ein merkwürdiges zeitliches Gefüge, oder? Hesekiel sagt dem Volk, ich werde ihr Gebet erhören, das sie tun sollen. Sie sollen dafür beten, dass sie zahlreich werden wie eine Herde. Und ich sage jetzt schon, ich werde darauf antworten und ich werde es gewähren. Ja, Hesekiel 36, Vers 37. Oder eine ähnliche Stelle, Sacharja 10, Vers 6. Und ich stärke das Haus Juda und rette das Haus Josef und lasse sie wieder in ihrem Land wohnen, denn ich habe Erbarmen mit ihnen, und sie werden sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Jetzt hört einmal. Denn ich bin der Herr, ihr Gott, ich erhöre sie. Er kündigt seine Segnung schon an. Und wie kündigt er an? Ich werde euer Gebet erhören. Und so wird die Segnung, die ich beschlossen habe, in eurem Leben Wirklichkeit werden. Nun, das ist wenn man darüber nachdenkt, ein wunderbares Gefüge. Gott ist souverän, aber unser Gebet ist wirksam. Und er hat es miteinander verknüpft. Spurgeon, er schildert es sehr schön bildlich. Gebet ist eines der notwendigen Räder von der Maschinerie der Vorsehung. Gebet ist eines der notwendigen Räder von der Maschinerie der Vorsehung. Gott plant etwas in seiner Vorsehung. Vorsehung ist ja all das, was er tut, wie er die Welt erhält. Er plant etwas in seiner Vorsehung, er will etwas tun und er bringt es zu Wege mit dem Gebet der Gläubigen. Wie so ein Rad am Wagen ist das Gebet der Gläubigen, die das, was Gott geplant hat, auf dem Weg zu bringen, fahren zu lassen, es transportiert. Vor allem mit dem Gebet der Gemeinde. Die großen heilsgeschichtlichen und weltgeschichtlichen Handlungen Gottes verbindet er besonders mit dem Gebet der Gemeinde. Er nimmt seine Gemeinde mit hinein in seine Herrschaft der Vorsehung. Das ist ein Teil davon, dass wir mitherrschen mit dem erhöhten Christus. Dass die Gemeinde mitherrscht und mitthront mit Christus. Dass er die Gebete der Gemeinde mit hineinnimmt in sein Regierungshandeln. Gott weckt das Gebet in der Gemeinde, wo er sichtbar handeln will nach seinem Ratschluss. Noch ein schönes Beispiel aus Römer 15, Vers 29, ab Vers 29. Da schreibt Paulus den Römern: Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Hat Paulus hier Zweifel? Nein. Ich weiß, ich werde in der Fülle des Segens Christi kommen. Aber hört einmal, Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Ich weiß, was geschehen wird. Ich ermahne euch, betet dafür. Kämpft mit mir im Gebet. Ja, das Gebet der Gemeinde ist wirksam, nicht den Willen Gottes zu verändern, aber den beschlossenen Willen und das Handeln Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen, auf den Weg zu bringen. Er verknüpft es miteinander. Er weckt das Gebet der Gemeinde, dass sie mitkämpfen und mitteilhaben durch das Gebet. Oh, was für ein Privileg ist das. Gott ist souverän, aber Gebet ist nicht unwirksam, nein. Solch ein falscher Fatalismus ist nicht das, was die Bibel uns nennt. In Gottes souveränem Willen nimmt er uns als seine Gemeinde mit hinein in sein Wirken und er gebraucht das Gebet, besonders das gemeinsame Gebet der Gemeinde, um seine Hand sichtbar werden zu lassen und um sein Handeln zu beweisen in dieser Welt. Viertens, Gemeindegebet ist ein Mittel der Verherrlichung Gottes. Gebet ist in jeder Form ein Mittel zur Verherrlichung Gottes. Denn ein ernst gemeintes Gebet, da wo wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, da wo wir Gott und unsere Wege ihm anbefehlen, nicht unsere Entscheidungen ihm befehlen, manche verstehen es falsch, sondern unsere Anliegen ihm anbefehlen, da drücken wir schon allein durch den Akt des Gebets aus, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind. Dass wir abhängig von ihm sind und nur er tun kann, worum wir bitten. Und wir selbst begrenzt sind, schwach sind, unfähig sind. Gebet ist ein Bekenntnis. Herr, wir brauchen dich. Wir vertrauen dir. Wir glauben an deine Macht zu tun, was kein Mensch tun kann. Was du allein wirken kannst, Gott. Wir beten zum Beispiel für die Bekehrung ungläubiger Familienangehöriger. Wir beten für die Bekehrung, für Glauben von den Kindern in unserer Mitte. Weil wir wissen, nur Gott kann die Herzen verändern und anrühren und den Unglauben überwinden. Und darum beten wir dafür und Gott verherrlicht sich durch die Gebetserhörung in Gemeindeversammlungen. Eine Gemeinde, die nicht zusammenkommt zum Gebet, beraubt Gott einer besonderen Ehre. Und Paulus macht es im zweiten Brief an die Korinther mehr als deutlich. 2. Korinther 1, die Verse 9 bis 11. Hier beschreibt Paulus eine Erfahrung, die er auf der Mission gemacht hat, wo sie in große Bedrängnis kamen. Und hier sagt er, 2. Korinther 1, Abvers 9, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Sie glaubten, sie müssten sterben, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also man kann sich vorstellen, in der Situation lernten sie zu beten. Sie dachten schon, also der Tod ist uns sicher. Und es sollte dazu beitragen, dass sie Gott vertrauen, dass sie sich Gott anbefehlen, der selbst aus den Toten auferwecken kann. Vers 10. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde. Wobei auch ihr, Klammer auf, Gemeinde in Korinth, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns. Habt ihr verstanden, was die Argumentation von Paulus ist? Euer Gebet, Gemeinde in Korinth, euer Gebet wirkt mit. Und dadurch, dass wir unsere Not bekannt gemacht haben, dass wir Gottes Hilfe brauchten und wir dieses Gebetsanliegen kundgemacht haben, auch in den Gemeinden in Korinth und in anderen Gemeinden, die sich versammelt haben, um für Paulus und seine Gefährten zu beten. Und Gott ja tatsächlich geholfen hat. Wisst ihr, was dadurch entstanden ist? Darum wird nun in allen Gemeinden, in denen gebetet wurde, Gott umso mehr gedankt für dieses Geschenk der Gnade Gottes. Gemeinde, Gebet, verherrlicht Gott. Gott verherrlicht sich durch Gemeindegebet. Und das Lob Gottes wird größer dadurch, dass viele Gemeinden mitgebetet haben für dieses Anliegen und miterlebt haben. Gott hat geantwortet, gepriesen sei Gott für seine Gnade. Und ähnlich finden wir das auch in 2. Korinther 9, Abvers 11. Hier geht es um Spenden für die Gemeinde in Jerusalem, für die, die Not hatten, die hilfsbedürftig waren. Und Paulus, er ruft auf, dass auch die Gemeinde in Korinth etwas mitgibt. Und er weiß aber, dass Gott das segnen kann, dass Gott auch da, wo Opfer gebracht werden, finanzielle Opfer gebracht werden, dass Gott das segnen wird. Und hier heißt es in 2. Korinther 9, Vers 11, ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, was ja schon was Gutes ist, ja, die Spenden kommen an und sie helfen tatsächlich, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Könnt ihr euch vorstellen, die Gemeinde in Jerusalem, wie sie zusammenkamen und sie hatten wirklich Not. Es waren so viele Leute, die brauchten Hilfe und es überstieg alle Mittel, die die Gemeinde in Jerusalem hatte. Und sie kamen zusammen und was taten sie? Sie beteten zusammen. Und jetzt hören sie von einer Gemeinde in Korinth und einer Gemeinde in Achaia und Mazedonien und in all den verschiedenen Gemeinden. Und sie hören, sie haben gesammelt für euch. Sie haben gesammelt für euch. Oh, Gott hat euch einen Freimut geschenkt. Es kam so viel zusammen für euch, diese Not. Und sie erfahren, Gott hat Gebet erhört, indem er Gnade geschenkt hat in all den unterschiedlichen Gemeinden. Und das Lob erscheint umso mehr in den Gebetsversammlungen in Jerusalem und drumherum. Weil sie sagen, Gott sei Dank für diese unaussprechliche Gabe, nicht allein für die finanziellen Mittel, sondern für die Gnade, die wir erleben dürfen, dass wir als Gemeinden zusammenstehen und dass Gott das Herz der Gemeinden aufweckt. Und Gott wird gepriesen, dass er Gebet erhört hat, indem er sich verherrlicht in der Gemeinde, in den verschiedenen Ortsgemeinden. Die Spenden der Korinther, sie förderten das Dankgebet. Durch das Gemeindegebet ist Paulus nicht nur zuversichtlich, dass Gott den Mangel ausfüllt, er weiß auch, Gott wird umso mehr verherrlicht. Das Lob wird groß von vielen. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gemeindeversammlungen, Gebetsversammlungen sind Teil der Anbetung Gottes. Und wecken dankbares Lob Gottes derer, die auf ihn vertrauen. Und nun noch ein fünfter Punkt. Gemeindegebet ist ein Mittel der Auferbauung der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass Gemeindegebet solch einen zentralen Schwerpunkt im Neuen Testament hat. Und das ist das, was wirklich etwas bewirkt, wo Gott handelt und wie er seinen eigenen Namen Ehre bereitet. Aber wie in so vielen Dingen, bei dem, was Gott von uns fordert, wozu er uns aufruft, es hat in sich einen vielfachen Segen. Er bewirkt vielfach Gutes durch das, was er fordert. Und so ist auch das Gemeindegebet in sich schon ein Segen für die Gemeinde. Es gibt so viele Dinge, die wir nennen können, wo wir sagen, deswegen sollten wir zusammenkommen zum Gebet. Wir haben es genannt, die ersten vier Punkte. Aber selbst wenn wir nur auf uns schauen würden, was wir nicht tun und worauf Gebet niemals ausgerichtet ist, aber selbst wenn wir nur an uns denken würden, hätte das Gebet einen vielfachen Segen in sich. Gemeindegebet fördert Geduld in der Gemeinde. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. verharren. Es heißt fest dranbleiben, festhalten, nicht nachgeben, etwas treu fortsetzen, beständig wiederholen. Sie verharrten. Nun, es ist leicht, irgendwie mal eine Aktion aufzurufen. Wir machen eine Konferenz. Wir machen einen Tag des Gebets. Wir machen etwas Besonderes, Einmaliges. Und es ist leicht dazu zu motivieren. Es hat einen besonderen Eventcharakter vielleicht. Darum geht es nicht im Gemeindegebet. Sie verharrten. Darum geht es. Was für ein Segen. Geduldige Treue fördert es in der Gemeinde. Nicht bei jedem Gemeindegebet bebte das Gebäude. Und nicht bei jedem Gemeindegebet wurden besondere Gaben offenbar, öffneten sich die Gefängnistüren, nein. Aber jedes Gemeindegebet war überaus wirksam. Denn Gott gebrauchte es, eine geduldige und von Gott abhängige Treue zu fördern. Er antwortet unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise auf das Gebet. Aber kein Gebet der Gemeinde bleibt unerhört. Und ein Nutzen allein ist schon, dass eine Gemeinde lernt, beständig zu beten, im Gebet zu verharren, geduldig auf Gott zu schauen und auf ihn zu hoffen. Die Gemeinde, die zusammen betet, wird durch Gottes Gnade wirksam mit einbezogen in Gottes Handeln und sie wird wirksam auferbaut in Gottes Gnade. Sie wird auferbaut. Sie wird gestärkt. Und auch die Einheit. Noch einmal, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Einmütig, mit einem Sinn. Wörtlich kann man auch übersetzen, mit einem Atem. Die Gemeinde, sie wird gerade im Gebet zu einer Einheit zusammengefügt. Zu einem Leib in Christus, in dem der Geist Gottes ruft. Aber, lieber Vater, Johannes Calvin erinnerte die Gemeinde in Genf, jedes Mal, wenn wir die Worte wiederholen, unser Vater, der du bist im Himmel, werden wir an unsere Pflicht hingewiesen, gemeinsam zu beten. Denn wir haben den einen gemeinsamen Vater, unser Vater, der du bist im Himmel. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Das Gebet der Gemeinde zeigt, dass wir nicht als Einzelne allein, sondern als Braut Christi in einem neuen Bund vereint sind. Und das sichtbar in der Ortsgemeinde. Sie verharrten einmütig im Gebet. Und es fördert den Glauben. Das Gemeindegebet weckt Glauben. Wie oft wurde ich ermutigt und gestärkt durch das hoffnungsvolle und zuversichtliche Gebet von euch in der Gebetsstunde. Von einem Bruder, der das Wort erhebt und mit so viel Freude und mit so viel Vertrauen für die Anliegen von mir und anderen betet, dass es in mir Glauben weckt und Glauben stärkt. Wie oft war ich verzagt im Geist und matt am Leib und kam in die Gebetsstunde und es war, als würde meine Seele mit fortgetragen von dem Gebet der Heiligen zum Thronsaal Gottes im Himmel. Gemeindegebet weckt und stärkt den Glauben. Den Glauben an Gott, der große Dinge tut. Was ist das für eine Glaubensstärkung, wenn wir einen Mittwoch beten und am nächsten Mittwoch spricht nun einer, das Gebet wurde erhört. Seht, was Gott in unserem Leben, in meinem Leben getan hat, wie er auf das Gebet gehört hat. Was ist das für eine Glaubensstärkung? Zu erleben, live mitzuerleben, zu erfahren, was, wir haben gerade letzte Woche dafür gebetet und Gott hat geantwortet. Und ja, Gemeindegebet ist auch ein Schutz für uns. Es ist eine wichtige Lehre oder eine Erziehung, eine Ausbildung. Im Neuen Testament sagt Jesus immer wieder, dass wir im Namen Jesu beten sollen. Das ist nicht nur als eine Formel gemeint, dass man das irgendwie am Ende des Gebetes anhängen soll. Es geht darum, was Christus und seinem Wesen entspricht. Wir sollen dafür beten, wo Christus seinen Namen drunter setzen kann. Aber unser Herz ist so trügerisch, so verdorben. Und wir, Jakobus selbst sagt, wir beten so oft für Dinge, die wir eigentlich nur in unserer Selbstsucht verzehren wollen. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, da ist es eine Hilfe für uns persönlich, nicht eigensinnige oder unsinnige Dinge zu erflehen, sondern die Gemeindeversammlung hilft uns, das zu beten, wo alle ihr Armen mitbeten können. Es ist eine gute Hilfe, das eigene Herz auf das Rechte auszurichten. Zu sehen, okay, was ist ein Anliegen, was auch meine Geschwister einfach mittragen können, wo es um geistliche und um gute Dinge geht, wo es um Gottes Namen geht, wo Christus verherrlicht werden kann. Gemeindegebet fördert auch Liebe füreinander. Weil wir füreinander beten und umeinander besorgt sind. Wenn wir das Größte tun, was wir tun können, nämlich einander der guten Hand Gottes anzubefehlen. Was muss es das Herz von Petrus aufgetan haben, als er kommt zu dem Haus, nachdem er befreit wurde und er merkt, die ganze Gemeinde ist hier und sie betet für mich. Was für eine Liebe haben sie, dass sie so zusammenstehen, um für mich zu beten. Ich, ein unwürdiger Knecht. Ja, Gemeindegebet ist eines der wichtigsten Mittel zur Auferbauung der Gemeinde. Noch einmal Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Möge der Herr schenken, dass das Gemeindegebet einen immer höheren Rang in unserer Wertschätzung erlangt. Und wir all die Segnungen und all die Verheißungen des Gebets erfahren in unserer Mitte. Und Gott durch das Gebet der Gemeinde verherrlicht wird durch den Dank und das Lob vieler. Oh, dazu segne uns Gott. Amen.